Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher. Vielen Dank für dieses Lied. Es war eine wunderbare Hinführung eigentlich zu dem Thema der heutigen Predigt. Vor länger als einem Jahr hatte ich das Vorrecht, jemanden dabei zu begleiten, wie er durch eine Lebenskrise ging. Und ich habe relativ früh gemerkt, wo wir uns getroffen haben und angefangen haben, über diese Dinge zu reden, dass ich in gewissen Fragen über Gott Klarheit brauche. Es geht um Wesenszüge Gottes und ich habe festgestellt, es gibt ein paar Sachen, die muss ich für mich festmachen. Da muss ich wissen, was die Schrift über Gott sagt, wie Gott ist, damit ich an diesem Punkt weiterkomme. Ich habe verstanden, dass ich auf die Frage oder auf eine Eigenschaft Gottes eine Antwort finden muss, nämlich, ist Gott in seinem Handeln souverän? Ist das, was ich durchlebe, Gottes Plan immer? Und gerade dann, wenn man in Krisen oder in Leid gerät, hat Gott das so vorgesehen. Diese Frage, die hat mich mehrere Monate tatsächlich regelrecht gequält. Zum einen, weil ich selber gemerkt habe, dass mein Gottesbild da irgendwie nicht ganz so passt, aber das auf der anderen Seite auch, weil ich wusste, dass auch dieser Bruder irgendwann diese Frage stellen wird. Und ich habe verstanden, ich muss darauf eine Antwort finden und wir brauchen eine Antwort auf diese Frage, wenn wir Menschen helfen wollen, die durch große oder durch die größten Herausforderungen gehen, die die Welt zu bieten hat. Wir reden da von Tod, Krankheit, Verzweiflung, Ungerechtigkeit, Verlust und so weiter. Also das Schlimmste, was uns hier auf dieser Erde als Menschen passieren kann. Ich durfte aber auch gleichzeitig feststellen, dass es nicht nur mir so geht und nicht nur ich mich sehr schwer damit tue, sondern dass auch andere irgendwie Schwierigkeiten haben, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und das ist so lange kein Problem, also dass wir keine Antwort auf diese Frage haben, solange wir diese Dinge nicht erleben. Aber wenn wir diese Dinge erleben, dann werden wir total orientierungslos, wenn wir da keine Antwort finden. Und deshalb wunderte es mich auch nicht, dass einige meiner Mitschüler enorm herausgefordert waren, als wir uns dann zum Abschluss des Seelsorgestudiums mit genau dieser Frage und mit genau dieser Thematik beschäftigt haben. Denn wenn wir über Lebenskrisen reden, wenn wir uns darüber unterhalten, dann kommen wir an dieser Eigenschaft Gottes nicht vorbei. Und die Predigt heute ist, wenn man so will, Teil meiner Hausaufgabe. Aber ich stand bei dieser Predigt vor mehreren Herausforderungen oder Problemen. Es ist eigentlich unmöglich, das, was man in circa 1,5 Jahren persönlich durchleben und erkennen durfte, in ein paar Minuten so zusammenzufassen, dass ihr es nachvollziehen oder verstehen könnt oder im besten Fall es nicht falsch versteht. Denn diese Thematik und auch die Begriffe, die man in diesem Zusammenhang oft benutzt, können sehr schnell dazu führen, dass man Dinge auch falsch versteht. Und deswegen ist auch hier bereits am Anfang meine Bitte, wenn du Dinge heute nicht ganz verstanden hast, komm nach der Predigt auf mich zu oder in den nächsten Wochen, wir können gerne darüber reden. Geh nicht mit diesen Fragen einfach weg. Die zweite Herausforderung ist, dass man bei diesem Thema oft sehr schnell in theologischen Schubladen denkt. Wenn gewisse Sachen erwähnt werden, gewisse Worte, dann denkt man oft in theologischen Schubladen und macht dann Schubladen auf und sagt, ja, der ist so und so oder das ist so ein Denken. Aber wenn wir versuchen, das alles beiseite zu legen und einfach nur zu gucken, wie gebraucht die Bibel, welche Worte oder wie beschreibt die Bibel Gott und Gottes Allmacht, von der wir heute schon ganz oft gehört und gesungen und gebetet haben, dann ist es teilweise herausfordernd. Zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben noch nicht viel Leid erlebt habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und immer wenn man dann an solche Thematiken geht, dann stellt man sich die Frage, ja, wie geht es wohl jemandem, der das hört und sich denkt, Thomas, geh du erstmal durch meine Situation. Durchleb erstmal das, was ich durchlebt habe und er hat vielleicht wirklich Leid erlebt, dann reden wir nochmal. Und so habe ich versucht, mit Menschen zu sprechen in der Vorbereitung, die wirklich durch Leid gegangen sind, durch viel, viel schlimmeres Leid als das, was ich bis jetzt erleben musste. Und es war ermutigend zu sehen, dass diese Geschwister bezeugen konnten, dass die Bibel hier eine Wahrheit vermittelt, die auch in den härtesten Prüfungen standhält. Ja, und die größte Herausforderung für mich persönlich ist ganz klar, das Ganze im zeitlichen Rahmen irgendwo zu schaffen in der Vorgabe. Und ich bin heute auch recht guter Zuversicht, dass ich es wieder nicht schaffen werde. Aber ich habe versucht, das Ganze so stark es geht einzugrenzen, weil es ein großes Thema ist, und habe dann gesagt, wir werden uns heute eigentlich nur mit einem Bereich beschäftigen, mit einer Frage, in der wir uns über diese Frage dann Gedanken machen wollen. Und so habe ich das ganze Thema deswegen auf einen Bereich eingeschränkt. Und wir stellen uns heute die Frage, regiert Gott auch im Leid? Und diese Frage wollen wir uns anhand des Lebensbilds von Hiob anschauen. Wir werden nicht das ganze Buch lesen, die ganzen 42 Kapitel. Ich hatte eigentlich ursprünglich auch gedacht, ein bisschen weniger zu lesen, aber damit wir einmal reinkommen, werde ich uns heute gleich das erste Kapitel einmal ganz lesen und später dann auch Stellen dann zitieren, die dann aus dem weiteren Buch auch vorkommen. Und der erste Punkt ist eigentlich schon eine homiletische Katastrophe, weil ich habe ja die Predigt mit einer Frage überschrieben, regiert Gott auch im Leid? Und normalerweise sollte man dann die Antwort am Schluss geben, aber der erste Punkt der Predigt ist gleichzeitig auch die Antwort, Gott regiert im Leid. Und ich werde das dann aber auch im Folgenden dann auch ausführen. Aber es ist letztendlich genau das, was ich auch direkt am Anfang über diese Predigt als ersten Punkt setzen möchte. Gott regiert im Leid, er setzt die Grenzen. Und ich lade uns ein, jetzt das Buch Hiob aufzuschlagen und gemeinsam das erste Kapitel zu lesen. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Er war redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig, und er mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Vieh waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen. Und er hatte viel Gesinde, also das sind Knechte, sie sind hier gemeint, also angestellte Knechte. Und er war angesehener als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl, jeder in seinem Haus an seinem Tag, und sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, und mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Gastmahls um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich am Morgen früh auf und opferte Brandopfer entsprechend ihrer Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Das tat Hiob jedes Mal. Eines Tages geschah es, als die Söhne Gottes kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan in ihre Mitte kam. Der Herr sprach zum Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der Erde umhergezogen. Der Herr fragte den Satan, hast du auch Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist keiner im Land, redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig, und er meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, meinst du, dass Hiob ohne Grund Gott fürchtet? Hast du doch ihn und sein Haus und alles, was er ringsum hat, bewahrt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht an. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn weg. An dem Tag, als seine Söhne und Töchter im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, aßen und Wein tranken, kam ein Bote zu Hiob und meldete. Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin alleine entkommen, um es dir mitzuteilen. Als er noch redete, kam ein anderer und sagte, das Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Und als er noch redete, kam einer und berichtete, die Chaldäer machten 3 Rotten und überfielen die Kamele und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes, und ich bin alleine entkommen, um es dir mitzuteilen. Und als der noch redete, kam einer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Sturm von der Wüste her und stieß auf die 4 Ecken des Hauses, und es stürzte auf die jungen Leute, sodass sie starben. Und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, raufte seine Haare, fiel zur Erde, betete an und sprach, ich bin nackt vom Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Soweit erstmal der Text. Den ersten Punkt, den ich mit euch ein wenig beleuchten möchte, ist die Tatsache, dass Gott im Leid regiert und auch Leid sich innerhalb des Willen Gottes befindet. Wir lesen hier, dass Gott den Satan auf seinen Knecht Hiob aufmerksam gemacht hat. Er stellt Hiob hier ein unglaubliches Zeugnis aus. Er sagt über Hiob hier, dass dieser Rechtschaffen im Hebräischen steht dort ein Wort, das heißt Tam, was so viel bedeutet wie ohne Fehler, dass er vollkommen ist. Und das ist ein unglaubliches Zeugnis, vor allem wenn man bedenkt, dass es aus dem Munde Gottes kommt. Und erst diese Tatsache überhaupt bringt Hiob ja in die Schusslinie des Satans. Dieser macht relativ schnell deutlich, was er von Hiob und von dessen Glauben hält und sagt, ja Gott, nimm ihm doch mal alles weg, dann wirst du schon sehen, wie sehr er dich dann noch liebt. Mit anderen Worten, lass ihn doch mal nicht nur durch materiellen Segen, durch materiellen Wohlstand gehen, sondern doch auch mal durch Leid. Und dann wirst du sehen, dass dieser Hiob gar nicht so rechtschaffend ist. Und dann gibt Gott dem Satan hier die Erlaubnis, den Glauben von Hiob auf eine harte Probe zu stellen. Aber er gibt auch gleichzeitig ganz klar die Grenzen vor. Mit anderen Worten, du darfst, aber du darfst nur in diesem Rahmen. Und wir stellen fest, dass der Satan nicht weiter gehen kann als so weit, wie Gott es ihm erlaubt hat. Er hat nicht mehr Spielraum als den, den Gott ihm gegeben hat. Und diese Grenze ist gesetzt, auch wenn diese Grenze bereits einen unheimlich hohen Preis fordern. Selbst als der Teufel, das haben wir jetzt noch nicht gelesen, aber die Geschichte geht ja weiter, selbst als er im zweiten Kapitel dann noch einen Schritt weiter geht und meint, dass Hiob sich ganz sicher von Gott abwenden würde, sobald es ihm körperlich schlecht gehen würde und sein Leben in Gefahr sein würde, setzt Gott wiederum die Grenzen. Der Satan darf Krankheit in das Leben von Hiob bringen, aber er darf ihm nicht das Leben nehmen. Gott regiert im Leid. Gott regiert durch Leid und Gott begrenzt das Leid. Ich habe festgestellt, dass viele Christen mit dieser Tatsache tatsächlich ein großes Problem haben. Nein, mein Gott und den Gott der Bibel, so wie ich ihn verstehe, würde niemals Leid in das Leben seiner Kinder bringen. Das kommt immer vom Teufel. Und oberflächlich betrachtet kann man ja sogar diese Stelle bis hierhin sogar ja irgendwo als Begründung für dieses oder als Argument für diesen Gedanken nehmen. Aber wisst ihr, wir müssen diesen Gedanken weiterdenken und dann werden wir feststellen, dass uns das zu einem großen Problem führen würde. Wenn dem nämlich so wäre, dann hätte der Satan die Macht, entgegen dem Willen Gottes zu handeln und somit wäre Gott nicht allmächtig. Ja, Gott kann alles, es sei denn, der Teufel hat was dagegen. Aber wisst ihr, das stimmt nicht. Das ist nicht biblisch. Wenn wir das Leid in unserem Leben so erklären, dass es immer vom Satan kommt und nicht Gottes Wille für unser Leben ist, dann hat auch Leid in unserem Leben nie einen Sinn, geschweige denn einen guten Sinn. Denn eins ist klar, wenn Leid vom Satan kommt, dann gibt es daran keinen Sinn. Der Teufel wird uns nie etwas geben, was unserem Leben als Kinder Gottes gut tut und für uns irgendwie oder irgendwann zum Nutzen sein könnten. Das wird er uns nie geben. Und dann würden auch andere Stellen in der Bibel einfach nicht stimmen. Denken wir zum Beispiel an Römer 8, 28. Dass uns alle Dinge zum Besten dienen, und dem Kontext geht es auch um Leid, da müsste es heißen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, außer Leid. Aber das steht da nicht. An dieser Stelle hier in Hiob sehen wir, dass es Gott ist, der den Teufel auf Hiob aufmerksam macht. Gott ist es, der dem Teufel die Erlaubnis erteilt, Hiob in großes Leid zu stürzen. Aber Gott ist es ebenfalls, der ganz klar die Grenze setzt. Wisst ihr, auch wenn wir erleben, wie andere Menschen sich an uns, an mich versündigen, darf ich wissen, dass das auch im Willen Gottes vorgesehen ist. Und hier ist es wichtig, dass wir das nochmal kurz beschreiben, dass ich es kurz beschreibe, was ich damit meine. Ich meine mit Willen Gottes nicht, dass Gott will, dass sich jemand an mir versündigt. Gott will an keiner Stelle, dass Menschen sündigen. Und er ordnet auch nicht Sünde an, damit alles nach seinem Plan läuft, aber er kann die Sünde von uns Menschen gebrauchen, um an sein Ziel zu kommen. Denken wir nur daran, wie Gott andere Völker im Alten Testament gebracht und gebraucht hat, um sein Volk zur Umkehr zu bringen. Und wisst ihr, diese Völker haben sich dabei unfassbar versündigt. Mir ist das jetzt wieder bewusst geworden. Ich habe 2. Könige und 2. Chronik mal durchgelesen. Und das, was danach auch teilweise kommt. Gott sagt, ich werde ein Volk schicken. Und dieses Volk war schlimm. Es war brutal. Es war bekannt dafür, dass es gnadenlos mit seinen Feinden umgeht. Und selbst die Propheten kommen damit nicht klar und sie fragen Gott, wie kann das sein? Die sind ja eigentlich noch schlimmer als wir. Und Gott macht klar, ja, ich werde jede Sünde richten, denn ich bin gerecht und ich hasse die Sünde und gleichzeitig gebrauche ich diese Sünde, um mein Volk klarzumachen, dass sie auf dem falschen Weg sind, dass sie Buße tun müssen und dass sie umkehren müssen und um mein Gericht an ihnen zu vollziehen. Gott regiert. Auch in dem Moment, wo sich Menschen an mir versündigen, wo ich Leid erlebe, darf ich darauf vertrauen, dass Gott regiert, dass alles nach seinem Plan läuft. Gott hat nicht einen schwachen Moment gehabt. Er hat nicht geschlafen oder er war nicht abgelenkt oder zu beschäftigt, um das Leid von mir wegzuhalten. Nein, auch in diesem Moment darf ich wissen, Gott regiert. Gott setzt die Grenzen und nichts kann außerhalb dieser von Gott gesetzten Grenzen passieren. Wisst ihr, das sollte uns ein Trost sein. Wäre der Teufel die erste Ursache hinter allem Leid, dann wäre das Leid grenzenlos. Dann wäre es grenzenlos. Aber weil Gott mit seinem Willen und seiner Vorsehung über allem steht, kann der Teufel sein Treiben nur bis an die von Gott gesetzte Grenze ausführen. Denn Gott regiert. Gott regiert. Und wisst ihr, und Hiob hat das erkannt. Mitten in seinem Leid, nachdem er ja die ganzen Hiobs-Botschaften erfahren hat, ja, dein Hab und Gut ist von jetzt auf gleich weg. Du bist eigentlich mittellos. Von jetzt auf gleich, du hast gar nichts mehr. Und noch viel schlimmer, all deine Kinder sind gestorben. Nach diesen ganzen Nachrichten, in diesem Augenblick macht Hiob klar, wen er über diesen ganzen Geschehnissen sieht. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Nicht der Herr hat gegeben und die aus Saba haben es genommen. Der Herr hat gegeben und die Chaldäer haben es genommen. Der Herr hat gegeben und der Sturm und das Feuer haben es genommen. Oder meinetwegen auch nicht, der Herr hat es gegeben und der Teufel oder der Satan hat es genommen. Davon lesen wir hier nichts. Für Hiob ist scheinbar klar, wer auch in seiner Situation derjenige ist, der regiert. Gott ist es, der alles in seiner Hand hält und ohne dessen Zustimmung und dessen Willen nichts auf dieser Erde passiert. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Wen sehen wir in unserem Leid, in unserem Problem als denjenigen, der auch in dieser Situation in unserem Leben regiert, lenkt und führt? Wen sehen wir hinter den Schwierigkeiten und über den Schwierigkeiten in unserem Leben? Für Hiob ist diese Frage geklärt, weil sein Gottesbild in diesem Punkt richtig war. Oftmals gebraucht Gott Leid, um unser Gottesbild zu offenbaren. Und das macht, damit kommen wir auch zum zweiten Punkt der Predigt. Gott gebraucht Leid, um unser Gottesbild zu offenbaren. Ich glaube, dass es nichts gibt, was so stark unseren Glauben und unser Gottesbild letztendlich zum Vorschein bringt wie Leid. Gott, wenn du wirklich allmächtig bist, wenn du wirklich regierst, warum kannst du mich dann nicht davor bewahren, vor dem, was ich gerade erlebe? Warum lässt du das dann zu? Warum muss ich jetzt durchs Leid gehen? Und eigentlich steckt viel tiefer noch eine Frage, die wir uns dann aber eigentlich meistens schon nicht mehr trauen zu sagen. Gott, warum funktionierst du nicht so, wie ich es brauche? Gerade im Leid zeigt sich bei vielen Nachfolgern Gottes, dass ihre Hingabe auf einen Handel beruht. Gottes Segen gegen meinen Dienst. Gottes Segen gegen meinen Dienst, Bewahrung und ein langes Leben gegen das Ablehnen von gewissen Sünden. Und wisst ihr, dann auf einmal hält Gott sich nicht an seinen Teil der von uns aufgestellten Bedingungen. Leid offenbart die Grundlage unseres Glaubens. Als Hiob ganz am Boden ist, und dann im zweiten Kapitel geht es ja noch weiter, dass seine Gesundheit auch noch massiv angegriffen wird. Und diese Gesundheit ist da eigentlich schon nicht mehr Existenz. Also er wartet eigentlich dann nur noch auf den Tod. Und dann an dieser Stelle sagt er eine weitere Sache, die er kennenlässt, wie Hiob Gott sieht. Er sagt, dass wir nicht das Recht haben, das Gute von Gott anzunehmen, nicht nur das Gute von Gott anzunehmen, sondern genauso auch das weniger Gute oder er sagt, das Böse aus Gottes Hand annehmen sollten. Für Hiob hatte Gott das Recht, ihm auch etwas in Anführungsstrichen Böses zu geben, etwas, was man sich selbst niemals aussuchen würde. Für Hiob ist es hier scheinbar kein Paradox, dass er Leid aus Gottes Hand annehmen muss. Seine Frau dagegen hat ein anderes Gottesbild und das ist, glaube ich, unserem westlichen Denken viel, viel näher. Ja, sie sagt, sag dich ab von so einem Gott. Was ist das für ein Gott, der seine Kinder durch Leid schickt? Was ist das für ein Gott, der seinen Kindern nicht vor Leid oder vor Satan schützt? Das kann doch unmöglich ein Gott der Liebe sein. Ja, Segen, ja, zu Wohlstand und zu Reichtum, das kommt von Gott, aber Leid, so einen Gott wollen wir nicht. Hiobs Frau zeigt uns hier auf eine sehr krasse Art und Weise, wie wir oft sind. Solange Gott meinen Zielen dient, solange er meine Wünsche erfüllt, solange er mir zumindest das gibt, was mir wirklich wichtig ist, solange können wir Gott als den guten und den liebenden Vater sehen. Und so stellt sich im Leid oft ziemlich schnell eine sehr, sehr zentrale Frage. Ist Gott auch dann gut? Und ist Gott auch dann vertrauenswürdig, wenn es mir auf einmal schlecht geht, wenn ich leiden muss? Und wisst ihr, ich möchte an dieser Stelle, weil ich ehrlicherweise noch nicht viel so tiefes Leid erlebt habe, absolut nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, weil ich stelle dieses Gottesbild immer wieder selbst in meinem Leben fest, obwohl ich noch nicht durch so schlimme Täler gehen musste. Aber dieses Gottesbild kommt auch in mir ganz, ganz oft vor, wenn ich durch Schwierigkeiten, nenne ich es mal, durch Schwierigkeiten gehen muss. Gott, warum? Das kann doch unmöglich dein Wille sein. Warum muss ich diese Schwierigkeiten erleben? Warum bewahrst du mich nicht davor? Warum erhörst du meine Gebete nicht so, wie ich es mir wünsche? Warum funktionierst du nicht so, wie ich es will oder wie du es solltest? Und dann, das ist bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, kommt es bei mir immer wieder zu einem sehr tragischen Phänomen. Ich fange an, das über Gott in Frage zu stellen, was ich eigentlich ganz sicher weiß. Aufgrund dessen, was ich nicht verstehe und was ich mir nicht erklären kann. Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass du ein Gott der Liebe bist. Das sagt dein Wort ganz klar. Und das glaube ich auch und das weiß ich auch. Aber liebst du mich wirklich, wenn ich Leid erleben muss? Ich weiß, dass ich Gottes Wegen vertrauen darf. Ich weiß sogar, dass die Wege Gottes die besten Wege sind und dass er uns immer die besten Wege führt. Aber sind es wirklich die besten Wege, wenn ich gerade durch Leid gehe? Ich weiß, dass du regierst, aber wenn ich auf das Leid der Welt gucke, dann habe ich das Gefühl, dass dir gewaltig was außer Kontrolle geraten ist und dass du doch ja, im besten Fall vielleicht nur ein Gott bist, der reagiert auf Leid, aber nicht regiert. Es gab vor ein paar Jahren ein Buch, das vor allem in Amerika ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist, glaube ich, sogar ein Bestseller geworden. Es hieß übersetzt ins Deutsche, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Das wurde von einem Rabbi geschrieben und der Rabbi behandelte genau diese Frage, also warum geschieht guten Menschen Böses? Und er kommt dann zu dem Ergebnis, dass wir entweder an einen Gott glauben müssen, der allmächtig, aber gefühllos ist, also der alles kann, alles lenkt, aber kein Mitgefühl hat, oder an einen Gott glauben müssen, der nicht allmächtig ist, dafür und somit auch nicht das Leid verhindern kann oder könnte, dafür aber mitleidet. Und da müssen wir uns entscheiden. Und diese Schlussfolgerung ist tragisch, aus mehreren Gründen. Zum einen stellen wir unsere Anforderung an einen Gott als Maßstab dar. Ja, für mich muss ein allmächtiger Gott so und so sein. Und das hat er dort auch getan. Für mich muss ein allmächtiger Gott so und so diese Eigenschaften, diese Kriterien, dieses Handeln an den Tag legen. Das ist tragisch, weil Gott nicht in unsere Vorstellung passen muss, sondern wir müssen unsere Vorstellung über Gott von seinem Bild und seinem Wesen ableiten. Zum anderen, weil hier Eigenschaften Gottes als scheinbare Gegensätze aufgestellt werden, die es aber nicht sind. Der Rabbi behauptet, dass Gott nicht gleichzeitig liebevoll mitfühlen und mitfühlend sein kann und dann gleichzeitig Leid zulassen kann. Ein Ereignis bedenkt er dabei überhaupt nicht. Und das ist das Kreuz auf Golgatha. Das Ereignis, wo das größte Leid, das es jemals auf dieser Erde gab, es gab kein größeres Leid, geschah. Der Sohn Gottes wurde unschuldig von seiner Schöpfung gekreuzigt. Und in diesem Moment zeigt sich Gottes Liebe, Gottes Mitgefühl, seine Allmacht in einem perfekten Zusammenspiel. Selbst da, wo sich die Welt auf die größte Art und Weise versündigt, regiert Gott. Und gebraucht diese Sünde, um seine Allmacht, seine Herrschaft und seine Souveränität zu zeigen und ans Ziel zu kommen. Was offenbart Leid, welches du und ich erleben müssen, über unser Gottesbild und über unsere Beziehung zu Gott? Wisst ihr, versteht mich nicht falsch. Es ist normal, dass wenn wir mit Leid zu kämpfen haben, dass es uns schwerfällt, dieses anzunehmen. Das meine ich damit auch gar nicht. Es ist normal, dass sich Fragen in unserem Leben stellen und die dürfen wir uns auch stellen. Es ist normal, dass wir versuchen, Leid abzuwenden, wenn Leid auf uns zukommt. Das ist auch nicht unbiblisch, wenn man versucht, wirklich Leid zu verhindern. Das, worum es hier geht, ist die Frage, was kommt aus meinem Herzen zutage, wenn ich durch Leid gehe oder durch diese Situation? Was kommt da zum Vorschein? Aus meinem Leben, aus meinem Herzen, aus meinem Gottesbild. Auch wenn Hiob an dieser Stelle sehr heilig auf seiner Situation regiert, quälen ihn später genau diese Fragen, die, denke ich, jeden treffen und jeden auch quälen, der durch Leid geht. Die Frage nach dem Warum, was ist passiert, wie kommt das denn? Hiob hat von dem, was ich gerade gelesen habe, ja nichts mitbekommen. Er weiß es ja gar nicht, was dort passiert ist. Er erlebt nur seine Situation. Die Freunde von Hiob im Folgenden wollen ihm dann im Leid helfen und sie machen am Anfang auch sehr, sehr viel richtig, sehr, sehr viel gut. Aber die Probleme fangen dann an, als sie versuchen, Hiob eine Antwort auf sein Leid zu geben, auf die Ursache, warum er leidet. Sie versuchen ihm zu helfen und da fangen die Probleme an. Sie versuchen Hiob zu erklären, wie Gott ist. Wisst ihr, und teilweise haben sie sogar recht damit. Sie sagen noch nicht mal an einigen Stellen noch nicht mal etwas Falsches über Gott. Aber sie machen den Fehler, dass sie damit versuchen, Hiob einer Sünde zu überführen. Und er sagt, ich habe das nicht gemacht. Auch für sie, also für die Freunde, passt es nicht zusammen, dass ein gerechter Mensch, der sich nicht versündigt hat, leiden muss. Es muss eine Sünde in Hiobs Leben geben. Es muss irgendeinen Grund geben, warum Gott das Leid gebraucht, um Hiob hier irgendwie scheinbar zur Buße zu bringen. Und hier lernen wir ganz nebenbei, wie wichtig, eine sehr wichtige Lektion für uns, die wir nicht durch Leid gehen, sondern vielleicht jemanden begleiten oder jemanden mit jemandem reden, der durch Leid geht. Lasst uns sehr, sehr vorsichtig damit sein, wenn es darum geht, jemanden die Ursache für sein Leid aufzuzeigen oder zu erklären. Auch wenn wir vielleicht sogar meinen, aus unserer Sicht von der Seite eine Erklärung dafür zu haben oder etwas Positives darin zu sehen. Auch wenn die Absicht dahinter vielleicht sogar eine gute ist, geht es in der Regel nach hinten los. Wir sollten da wirklich einfach lernen zu schweigen. Hiob findet keinen Frieden in den Antworten und den leidigen Hilfsversuchen seiner drei Freunde, sondern einzig und allein darin, dass er in die Gegenwart Gottes kommt. Und das ist der dritte Punkt. Die Gegenwart Gottes ist die einzige Antwort auf unser Leid, die uns Ruhe schenkt. Nachdem die drei Freunde von Hiob mit ihrem Latein und mit ihrer Theologie am Ende sind, erscheint ein vierter Mann in dem Buch. Er ist jünger, so lesen wir es heraus, und er hat sich bis dahin sehr vorbildlich zurückgehalten. Er hat nichts gesagt. Die drei Freunde, die versuchen alle mit mehreren Reden auf Hiob einzureden. Hiob verteidigt sich und dieser Mann ist erstmal, so wird es auch aus dem, was er sagt, deutlich, er beobachtet und er hört zu. Aber er scheint weise zu sein, denn er konfrontiert Hiob nicht mit irgendwelchen möglichen Ursachen oder Sünden. Er versucht nichts zu erklären, was er nicht weiß. Er zitiert Hiob und greift das auf, was Hiob gesagt hat und was daran nicht richtig war. Und wenn man das ganze Handeln von diesem Mann bildlich zusammenfassen will, dann könnte man sagen, dass dieser Mann Hiob dort begegnet, wo dieser ist, und ihn dort nimmt an Hand und ihn in die Gegenwart Gottes führt. Und das wird dadurch deutlich oder nochmal verstärkt, dass Gott genau dann anfängt zu reden, wo dieser Mann Elihu da aufhört zu reden. Dann fängt Gott an, im Buch Hiob zu reden. Und dort in der Gegenwart Gottes, wo Hiob dann direkt in der Gegenwart Gottes ist, da passiert dann etwas sehr, sehr Interessantes. Gott gibt Hiob keine einzige Antwort auf seine Fragen, die ihn vorab gequält haben. Gott erklärt sich Hiob auch nicht. Er sagt ihm an keiner Stelle, Hiob, das habe ich des und deswegen gemacht. Dort gab es jemanden, der Teufel kam. Er gar nichts davon. Stattdessen fängt Gott an, Fragen zu stellen. Viele Fragen. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es über 70. Oder sind es über 70. Wisst ihr, die erste Frage, die Gott Hiob stellt, ist: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Das klingt erstmal nicht so mitfühlend. Gott fordert Hiob auf, dass jetzt Hiob ihm, also Gott, ein paar Antworten geben soll, ein paar Dinge erklären soll, aber Hiob hat auf Gottes Fragen keine einzige Antwort. Gott stellt eine Frage und Hiob kann sie nicht beantworten. Stattdessen sieht er einen, also Hiob sieht einen, Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern, darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Aber dann hört Gott nicht auf, Gott macht weiter. Er stellt weitere Fragen und lässt Hiob immer mehr verstehen, dass dieser Gottes Handeln nicht begreifen kann. Das macht er ihm klar, du wirst niemals begreifen, warum ich auf diese Art und Weise handle. Das Ganze endet dann in Kapitel 42, wo Hiob Folgendes sagt: Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern, darum lege ich jetzt die Hand auf meinen Mund. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Erst dort und erst da, wo Hiob verstanden hat, dass Gottes Wege viel, viel höher sind und dass er Gottes Handeln niemals verstehen wird und verstehen kann, sondern er Gottes Allmacht einfach vertrauen kann, da findet er Frieden. Gott sagt hier zu Hiob, du siehst nur deine Situation und dein Leid, aber ich sehe das Ganze. Für dich macht es keinen Sinn, aber ich habe immer einen Plan. Hiob, was dir wirklich Ruhe und Frieden geben wird, ist nicht eine Erklärung auf die Fragen, auf die Frage nach dem Warum, sondern das Vertrauen darauf, dass ich Gott bin, dass ich regiere, dass meine Wege die besten sind und dass ich dich niemals verlasse. Das gibt dir Ruhe. Die Frage ist, vertraust du mir? Bin ich auch dann ein guter Gott, ein guter Hirte, wenn du dich nicht gut fühlst? Wisst ihr, diese Frage, die muss beantwortet werden und die müssen wir uns beantworten. Und am besten, bevor wir durch Leid gehen. Ich glaube, es wird menschlich gesehen nie eine Antwort geben auf wirklich schweres Leid, wo wir sagen, okay, dann kann ich das annehmen, dann verstehe ich das. Je schlimmer man sich da oder je heftigere Sachen man sich da vorstellt, desto weniger macht es Sinn, wenn man denkt, naja, wenn ich wüsste, warum ich leide, dann könnte ich das annehmen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich mal eins der schlimmsten Dinge mir vorstellen würde, nach dem Gottesdienst läuft eins meiner Kinder auf die Straße, wird umgefahren und der Unfallverursacher der sieht vielleicht, wie ich auf gottesfürchtige Art und Weise leide und damit umgehe. Und er sagt, Mensch, das hat mich so berührt. Und er findet zum Glauben. Wäre es Trost für mich? Wäre die Antwort, ja, guck mal, der hat zum Glauben gefunden, weil dein Kind sterben müsste, wäre das eine Antwort, die mir Ruhe geben würde? Oder würde es vielmehr die Tür zu einem anderen Raum mit einer anderen Frage aufmachen, wo ich Gott dann fragen würde, ja Gott, hätte es nicht auch anders funktionieren können? Wisst ihr, die Antworten auf diese Fragen, sie werden uns nicht dahin bringen, wo Gott uns haben möchte. Wir werden nur Frieden in den Wegen Gottes finden, wenn wir auf ihn schauen und bereit sind, ihn als denjenigen anzunehmen, der einen Plan hat und der regiert. Und in ihm werden wir Frieden finden, auch wenn wir nicht alle Antworten auf die Fragen bekommen, die uns jetzt in dieser Situation, in diesem Leid quälen. Gott regiert, auch und gerade durch Leid. Gott hat mit Leid immer eine gute Absicht, unabhängig davon, ob wir es verstehen, ob wir es erkennen oder auch nicht. Diese Tatsache und den Frieden, der aus dieser Tatsache kommt, werden wir nicht bekommen, wenn sich Gott uns erklären würde, sondern erst, wenn wir Gott als denjenigen akzeptieren, der er ist. Ein Gott, der allmächtig ist, dem wir vertrauen dürfen, der uns immer die besten Wege führt und der auch in unserem tiefsten Leid auf dem Thron sitzt und es würdig ist, verherrlicht zu werden. Amen. Es kann sein, dass der ein oder andere von euch vielleicht Fragen hat. Weil es, wie gesagt, schwierig ist, das alles irgendwie in eine Predigt zu bringen. Da möchte ich euch ermutigen, kommt auf mich zu. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, vielleicht Verständnisfragen. Aber geht damit nicht nach Hause, sondern lasst uns ins Gespräch kommen. Ich würde an dieser Stelle gerne beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen.